Liebe Freunde des KTV, vor einiger Zeit bekam ich Besuch von einem Kollegen, kam zu mir in die Sakristei, wir haben gerade die Messen vorbereitet, und dann sagt er zu mir, wir haben ja heute in der Verkündigung eine Menge Worte, mit denen man nichts mehr anfangen kann, die die Leute nicht mehr verstehen. Dann fragte ich ihn, was wäre zum Beispiel so ein Wort? Ja, sagt er, Erlösung. Wer kann denn noch mit Erlösung was anfangen? Wovon soll man denn noch erlöst werden? Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und kurze Zeit später habe ich dann das Interview gesehen, wo Erzbischof Zollitsch interviewt wurde und er wurde gefragt, ist Jesus für unsere Sünden gestorben? Da sagte der Erzbischof, nein, Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Er ist aus Solidarität mit uns gestorben. Und da war der Interviewer erstaunt, sagt, wollen Sie wirklich sagen, dass Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist? Und da sagte der Erzbischof, ja, das will ich sagen. Er hat dann später einen leichten Rückzieher gemacht und hat in der Kirchenzeitung in Stuttgart dann veröffentlichen lassen, ja, man kann natürlich auch davon sprechen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben wäre, aber das Entscheidende ist, er ist aus Solidarität mit uns gestorben. Wenn man das also sieht, diese Entwicklung, muss man sagen, es ist offensichtlich in unserer Kirche etwas ganz Zentrales vorgegangen, verloren gegangen. Und genau dieses Zentrale, was verloren gegangen ist, das ist eben heute, das ist wie wenn die Kirche entkernt worden wäre. So wie man bei den Embryonenforschungen, wenn man klonen will, eine Eizelle entkernt, so ist also dieser Kern rausgenommen worden aus der Kirche. Es fehlt ganz Entscheidendes in der Kirche, nämlich, dass es die Macht des Bösen gibt und dass der Böse uns hindert, wirklich das zu tun, was wir eigentlich tun sollten und tun wollten. Und das hat ja die Menschen immer gestört, das hatten sie auch immer gewusst. Ganz deutlich sieht man das zum Beispiel bei all diesen Arten von Sucht, dass jemand wegkommen will von der Sucht und dass es ihm nicht gelingt, weil er einfach gehindert ist. Und das Entscheidende an der frohen Botschaft, von der wir heute sprechen, das Entscheidende ist ja, dass uns gesagt wird, du darfst frei werden, mit Hilfe des Herrn frei werden von dieser Macht des Bösen. Du darfst die Freiheit wiederbekommen, dass du wirklich in der Lage bist, es zu tun, was du tun willst. Und diese Freiheit öffnet uns dann auch den Weg zum ewigen Heil. Aber das sind alles Dinge, die relativ wenig in der Verkündigung heute gesagt werden. Was überhaupt nicht mehr gesagt wird, ist, dass es sowas wie eine ewige Verdammnis, ein ewiges Verlorengehen gibt. Ich möchte fast sagen, man darf darüber eigentlich nicht mehr sprechen. Das wird einem übel genommen, wenn man so etwas sagt. Und es ist mir eigentlich auch selber mal so gegangen. Ich erinnere mich, da war ich noch Diakon. Ich bin ja, bin mit 61 erst zum Priester geweiht worden. Vorher, als ich noch verheiratet war, war ich schon Diakon. Und da hatte ich den Auftrag, einen Elternabend für Firmlingseltern durchzuführen. Und ich hatte gewagt, aus der Bibel zu sagen, dieses Zitat, tretet ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige finden ihnen. Es gab richtig einen Aufruhr bei den Eltern, dass ich gewagt habe, so ein Zitat zu bringen und ihnen zu sagen, dass es darauf ankommt, dass ihre Kinder den rechten Weg gehen, damit sie nicht ins Unheil kommen. Ja, was bleibt von der Kirche, wenn man all diese Dinge, herausnimmt und sagt, es braucht es nicht mehr und all diese Dinge verschweigt? Es bleibt übrig so ein Verein für Sozialarbeit, dann bleibt Jesus ein vorbildlicher Mensch, jemand, wo man sagt, ja, schau dir den an, das ist also eine gute Sache, wenn du Jesus nachfolgst. Aber es ist kein Wort mehr, dass er der Sohn Gottes ist und dass er von Gott ausgegangen ist und dass er uns Anteil geben will an der Wirklichkeit Gottes. Und das ist ja so etwas Entscheidendes. Diese Verdiesseitigung, die da stattgefunden hat in der Kirche, die zeigt sich heute in vielen Bereichen. Ein Bereich, der mir besonders auch auffällt, ist zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz. Das ist mir schon lange aufgefallen, sie nimmt nicht mehr zu Glaubensthemen Stellung, obwohl wir ja eine solche Unsicherheit in Glaubensdingen heute haben und es nun wirklich die Aufgabe wäre, diese Dinge klar auszusprechen und da, wo es Fehlentscheidungen gibt, auch in der Lehre, dass man diese zurücknimmt. Aber dies ist mir besonders aufgefallen, ich habe mal alte Papiere bei mir aufgeräumt und da fand ich Entscheidungen aus der Bischofskonferenz von 1983. Und da habe ich mit Staunen gesehen, damals war die Bischofskonferenz noch in der Lage, zum Beispiel zum Fall Küng ganz klare theologische Aussagen zu machen. Aber wenn ich hinschaue, Bischofskonferenz in den letzten Jahrzehnten, fast nur noch soziale Themen. Da wird nur noch davon gesprochen, ja, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise, Immigration, wie nehmen wir die Ausländer auf, wie behandeln wir die Ausländer und all diese Dinge. Sicherlich nicht unwesentliche Fragen, aber eigentlich wäre es die Sache des Zentralkomitees, darüber Stellungnahmen abzugeben und nicht unbedingt die Bischofskonferenz. Aber genau da hat ein Tausch stattgefunden. Die Bischofskonferenz spricht über politische und soziale Themen in erster Linie und das Zentralkomitee, was eigentlich, wo die Politiker drinnen sitzen, die sprechen über religiöse Dinge, die nehmen Stellungen, wenn der Papst etwas sagt und weisen die zurück und sagen, dass man sich nicht dran zu halten braucht. Wehe dem, der es also heute wagt, darauf hinzuweisen. Ja, es weiteres Thema, was man also heute ausschaltet, ein weiteres Thema ist das Thema Hölle. Es ist also von Hölle und von diesem Bereich des Verlorengehens überhaupt nicht mehr die Rede. Und gleichzeitig verschwindet also so etwas wie ein Begriff wie Sünde. Es wird über Sünde kaum noch gesprochen, es wird über Sünde kaum noch gepredigt. Ich denke gerade daran zurück, wie ich auf der Insel Jüst in Urlaub war und es war die Fastenzeit, es war eigentlich eine Fastenkur, die ich machte, und ich sprach im Gottesdienst über die Notwendigkeit der Beichte, wie dann eine junge Frau nur angeregt durch die Beichte zu mir kam und sagte, sie hat Jahre nimmer gebeichtet, aber jetzt, wo sie die Predigt gehört hat, wollte sie gerne beichten und da fing bei ihr auch ein Weg an, der hinführte zu Gott. Aber wie oft und wie wichtig die Beichte ist, dass gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich gezeigt, viele, die im NS-System verstrickt waren, haben durch eine Beichte zurück zum Glauben gefunden. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Bekehrung. Aber kein Mensch sagt das mehr und die Beichtstühle verweisen. Und während die Beichtstühle verweisen, nehmen die in den Wartezimmern der Psychologen die Leute zu. Die Wartelisten werden immer länger. Und ich weiß das auch von zwei meiner Töchter, die auf diesem Gebiet arbeiten, wie die eine zum Beispiel ihre neuen Räume bezogen hat und angefangen hat, in einem Ort neu zu arbeiten, haben ihre schon anwesenden Kollegen und Kolleginnen gejubelt, haben gesagt, Gott sei Dank, dass wir Verstärkung kriegen. Wir wissen ja gar nicht mehr, unsere Listen sind schon so lange, wissen ja gar nicht mehr, wie wir die Leute unterbringen sollen. Und jetzt hat meine Tochter dort genauso eine lange Liste. Wenn ich sie anrufe, sagt sie immer, wie viel Arbeit sie hat. Ein ganz großes Problem heute in unserer Kirche ist, wir wollen eine Kirche machen, die möglichst keinen Anstoß mehr erregt. Wir bilden uns ein, wenn wir die Dinge so sagen, wie sie die Leute gerne hören wollen, wenn wir also von den Dingen schweigen, die ihnen unangenehm sind und nur noch das Angenehme sagen, dann würden die Leute gerne zu uns kommen, würden gerne auf uns hören. Aber es ist das genaue Gegenteil, ist der Fall. Übrigens, was die Beichte betrifft, ich bin ja als junger Mensch selber evangelisch gewesen, bevor ich ganz ungläubig wurde. Und vor der Konfirmation kann ich mich gut erinnern, dass es also damals hieß, wir müssen zur Beichte gehen. Und ich hatte ja keine Ahnung noch, wie das dann aussehen würde. Ich hatte im kleinen Katechismus von Luther das fünfte Hauptstück gelesen, das wir zwar nicht durchgenommen haben, aber aus Neugier hatte ich es gelesen. Und da war die Beichte genauso beschrieben, wie wir sie in der katholischen Kirche bis vor kurzem kannten und wie sie vor kurzem auch wirklich üblich war. Und da hieß es beispielsweise, ja, dass man zum Pfarrer gehen muss, muss niederknien, muss ihm die Sünden sagen und dann bereuen und dann wird man losgesprochen. Und ich hatte einen Motzbammel vor dieser Beichte. Und schließlich kam also die Konfirmation immer näher. Und es hieß, ja, einen Tag vor der Konfirmation, am Samstag, Nachmittag um 3 Uhr, müssen wir in die Kirche zum Beichten kommen. Und statt das so gewesen wäre, wie es im Hauptstück gestanden ist und im kleinen Katechismus, nö, da wurden einige Lieder gesungen, da wurde ein bisschen vorgelesen. Es lief ungefähr so ab, wie es heute in den Bußgottesdiensten abläuft. Und am Schluss hieß es so, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Ich muss sagen, also ich war da sehr angenehm überrascht, dass da keine weitere Beichte stattgefunden hat. Aber mir ist, wie wir dann aufhörten in der Kirche, die Beichte in dem bisherigen Umfange zu haben, ist mir bewusst worden, wir vollziehen diese Entwicklung nach, die in der evangelischen Kirche sich etwa vor 200 oder 250 Jahren abgespielt hat. Nämlich, dass man ganz langsam dazu überging, die Beichte immer seltener zu haben, bis sie fast eingeschlafen ist. Man muss allerdings dazu sagen, in der katholischen Kirche ist sie nicht ganz eingeschlafen, in der evangelischen Kirche auch nicht ganz eingeschlafen. Ich habe erst dieser Tage gehört, in Berlin, in einer großen Kirche sei ein Schild, also es bestehe die Möglichkeit zu beichten und sich beim Pfarrer zu melden. Also das ist noch nicht zu Ende, aber fast völlig ausgestorben und dieses Schicksal droht natürlich in der katholischen Kirche auch. Etwas, was also auch möglichst wenig besprochen wird in der Kirche heute, ist zum Beispiel, dass das Zusammenleben von jungen Menschen ohne Ehe, ja, so haben wir es noch gelernt, zum Beispiel wie ich 1949 katholisch war, da hieß es tatsächlich noch so, das ist eine schwere Sünde, die uns von Gott trennt. Aber von schwerer Sünde und dass das unehelich Zusammenleben also solche Folgen hätte, ist heute überhaupt nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, ich habe mich also in meiner Diözese ein Stück unmöglich gemacht, dass ich es tatsächlich ab und zu gesagt habe in Predigten, das Zusammenleben von jungen Menschen ist so nicht in Ordnung. Ich habe nicht einmal gesagt, es ist Sünde, geschweige denn schwere Sünde, sondern ich habe nur gesagt, es ist nicht in Ordnung. Aber schon das ist im Grunde genommen zu viel. So gibt es also in der Kirche heute eine Reihe von Themen, die fast nicht mehr erwähnt werden. Ein solches Thema ist zum Beispiel das Thema Abtreibung. Ich kann mich noch erinnern, wie sehr früh schon der Widerstand in der katholischen Kirche einsetzte gegen dieses Sprechen über Abtreibung. Ich erinnere mich in München, ich kann das Jahr nicht mehr genau angeben, wie ein gemeinsames Hirtenschreiben aller deutschen Bischöfe gegen die Abtreibung verlesen wurde. Es war wohl das letzte Mal, dass dieses Thema so behandelt wurde. Und wie die in München 12 Priester, 12 Stadtpfarrer mit Unterschrift einen Leserbrief in der Münchner Kirchenzeitung, es war die Süddeutsche Zeitung, den Leserbrief veröffentlichten, in dem es hieß, sie seien nicht bereit, dieses Hirtenschreiben vorzulesen. Und ich habe nicht gehört, dass sie deswegen gemaßregelt worden wären. Ich weiß es nicht, wie man damals darauf reagiert hat. Auf jeden Fall, sie haben sich geweigert. Und später habe ich Folgendes erlebt. Bei uns in dem Dekanat, wo ich mit heute wohnhaft bin, wurde ein Gremium des Dekanats, der Dekanatsrat einberufen, und ein Freund hat gesagt, du, hast du keine Einladung? Nee, ich sage, ich habe nicht gehört. Ja, fahr doch mal mit mir hin und da hören wir uns doch mal an, um was es da geht. Es ging nämlich um Donum Vitae, um diese sogenannte katholische Organisation, die entgegen dem Wunsch und Auftrag des Papstes nach wie vor bei Beratungen, wenn es so um unerwünschte Kinder, unerwünschte Schwangerschaften geht, nach wie vor bereit sind, den Schein, die Erlaubnis für die Abtreibung auszustellen. Und zu meinem großen Erstaunen, ich muss dazu sagen, unser Dekanat ist sehr ländlich und es waren viele Pfarrgemeinderäte anwesend aus diesen Dörfern. Ich hatte, und auch Priester waren natürlich anwesend, wie es hieß, ja, wir wollen auch hier Donum Vitae unterstützen in unserem Dekanat, dass sie also Veranstaltungen durchführen können und so Werbung machen können. Dann war ich mit meinem Freund der Einzige, der in diesem Gremium dagegen gesprochen hat und gesagt, das ist nicht in Ordnung, wenn man eine Organisation, die im Grunde nicht mehr katholisch ist, wenn man die in dieser Weise unterstützen will. Aber wie gesagt, man hat uns komisch angesehen, was sind denn das für komische Hansel, die also solche dumme Ideen noch haben. Auch zum Beispiel das Thema Ehebruch ist heute, ja, man könnte sagen, da ist nichts mehr dabei. Und gerade bei diesem Thema kommt mir, ich erinnere mich, wie ich auf dem Weg zum katholischen Glauben war, dass meine damalige Braut mir geschrieben hat, ob ich denn wüsste, dass in der katholischen Kirche die Trauung oder die Ehe angesehen wird als unauflöslich. Solange die beiden Partner leben, sind sie unauflöslich. Und ich hatte noch etwas dazu geschrieben damals, nämlich auch, dass die katholischen Pfarrer nicht heiraten würden. Da habe ich als evangelisch Aufgewachsener das zum ersten Mal gehört. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Zölibat war mir unbekannt und ebenso diese Vorstellung der katholischen Kirche. Nur eines war mir bekannt gewesen. Ich habe also schon mit 12 Jahren war ich wohl in der Heiligen Schrift, in der dicken Bibel, die bei mir im Nachtkästerl war, es war die Bibel meiner Mutter, habe ich drin gelesen. Und da habe ich gesehen, dass tatsächlich Jesus sagt, die Ehe sei unauflöslich und Scheidung kann es nicht geben. Und ich erlebte aber in der evangelischen Kirche, und die Kirche war so schräg gegenüber, und unser Personal hat immer darüber gesprochen, wisst ihr schon, wer heute heiratet und so weiter. Dann wurde also viel diskutiert und getratscht. Und da hörte ich mehr als einmal, ja, ja, das ist die Frau sowieso, die heiratet ja schon zum zweiten Mal. Ich weiß, dass ich mich da gewundert habe, weil ich ja aus der Schrift wusste, eigentlich geht das nicht. Und ich habe mir damals gedacht, ja, wir nennen uns evangelische Kirche und wir halten uns gar nicht ans Evangelium und an die Worte Jesu. Und wie ich dann hörte, diesen Brief von meiner Braut, die katholische Kirche hält sich daran, da wuchs meine Achtung vor der Kirche. Ich habe mir gedacht, schau an, die machen das, was Jesus geschrieben hat. Ich muss dazu sagen, dass also gerade in dieser Zeit das Katholische für mich recht fragwürdig war, wie ich also da die ersten Fühlungsmaßnahmen, also ein bisschen vorgefühlt habe, ob ich mit diesem Katholischen was anfangen kann. Ich habe mir damals gedacht, naja, das Evangelische ist ja viel leichter, aber wenn ich mit dem Evangelischen nicht zurechtkomme, komme ich doch mit dem Katholischen zweimal nicht zurecht. Ja, so ist also dieses Gespräch damals gewesen oder auch dieser Eindruck, den ich hatte, und eben auch der Zölibat hat auf mich Eindruck gemacht. Und heute sehe ich, dass genau diese Dinge in weiten Schichten der katholischen Kirche, ja, Ehescheidung, ne? Man soll doch die geschiedenen Eheleute, wenn sie wieder verheiratet sind, ruhig zur Kommunion zulassen. Die Kirchenvolksbewegung, immer wieder spricht sie davon, immer wieder kann man sie in den Zeitungen lesen. Ach, das ist doch eigentlich lieblos, wenn man diese Leute ausschließt. Den Gedanken der schweren Sünde kennt man gar nicht mehr. Ja, und dazu muss ich sagen, da gibt es ja auch, fast möchte ich sagen, wie die Liturgiereform war, hat man, ich habe es nachgeprüft, offensichtlich ganz bewusst jene Stelle bei Paulus nicht mehr zugelassen, in der es heißt, und die wird nicht mehr vorgelesen, in der Paulus sagt, wer also dieses Sakrament empfängt, ohne zu wissen, was er tut, wenn er dann nicht entsprechend frei ist von Sünde, dann isst und trinkt er sich das Gericht. Diese Stelle wurde in früheren Jahren, wie ich katholisch geworden bin, an jedem Gründonnerstag vorgelesen und ich glaube sogar auch an von Leichnam. Diese Stelle wird überhaupt kommt in keinem Gottesdienst, in keiner offiziellen Liturgie ist diese Stelle noch vorgesehen. Ja, so sind also viele Dinge entfallen, die notwendig wären. Ja, auch das Thema Zölibat, was mir damals wirklich Eindruck gemacht hat. Ich habe mir gedacht, also an dieser katholischen Kirche muss ja irgendwas dran sein, wenn Männer wirklich auf die Ehe verzichten, wenn sie Ja sagen zum Zölibat. Und nachdem ich ja mich danach sehnte, war zwar noch jung, aber trotzdem sehr danach sehnte, meine Frau heiraten zu können und dass wir diese lange Wartezeit endlich überwinden, dass es da Leute gibt, die freiwillig und ein Leben lang auf so etwas verzichten, wie die eheliche Hingabe. Da habe ich mir gedacht, also wenn sie das tun, dann müssen die Leute wirklich wissen, was sie tun. Und die müssen etwas noch Wertvolleres gefunden haben, als es diese eheliche Gemeinschaft gibt. Ja, interessant ist eines, das ist ja auch schon hier über den KTV gelaufen, die Sendungen mit der Dr. Gloria Polo. Es ist interessant, sie schreibt ja, wie sie, oder berichtet auch, wenn man sie persönlich sieht, gibt ja diese Sendungen auch, berichtet ja, dass sie mit 13 Jahren aufhörte, zur Beichte zu gehen. Und interessant ist auch diese Stelle, wo sie dann schreibt, wie ein Priester ihr sagte, dass es keinen Teufel gibt und keinen Verdammnis, dass sie von dort an sagte, ach ja, dann kann ich ja nur wirklich tun, was ich will. Wie also diese Dinge bei ihr gewirkt haben. Und wenn man sieht, in welche große Schwierigkeiten, sie war ja klinisch tot, in welche Schwierigkeiten sie gekommen ist, wie sie da drüben das Fegefeuer in einer der schlimmsten Formen, die man sich vorstellen kann, erlebt hat. Furchtbare Situationen, die sie da schildert. Wie gesagt, diese Schilderung hat viele Menschen, die in den letzten Jahrzehnten, oder nee, so lange ist es gar nicht her, in den letzten Jahren diese Schilderungen gehört und gelesen haben, veranlasst, selber wieder zur Beichte zu gehen. Und da kann ich auch auf die Sendung mit dem Herrn Atzmüller hinweisen, die ja der KTV schon gebracht hat und die so in der Wiederholungszeit zwischen 7:30 und 8:30, ich weiß nicht, ich habe die mindestens 5-mal gesehen oder schon öfters und gehört und immer sehr genau hingehört, wie er dann berichtet, dass er so einen Vorfall, den er als Vierjähriger begangen hat, dass er seine kleine 2-jährige Schwester immer so gerne geärgert hat, sie am Kleid gezupft hat und dass sie weinen musste und es hat ihm gefallen. Hätte er bereuen sollen, dass ihm das so schwer gefallen ist. Aber ja, und der Herr Frustauer, der ihn interviewt hat, fragt dann, sagen Sie, sind Sie drüben all Ihren Sünden begegnet? Und dann sagt er, nein, nicht allen. Komischerweise, ich habe auf eine Reihe Sünden gewartet, dass sie kämen und sie kamen nicht. Und hinterher, im Nachdenken ist mir bewusst worden, diese großen zum Teil Sünden, die er begangen hat und die nicht mehr kamen im Jenseits, ihm nicht mehr vorgehalten wurden, das waren die Sünden, die er gebeichtet hatte, die er gebeichtet und bereut hatte. Wir können also sozusagen unser himmlisches Flensburg-Punktekonto bis auf Null bringen, wenn wir wirklich ehrlich beichten und wenn wir wirklich das, was falsch war, vor Gott bringen und mit seiner Hilfe versuchen, ein neues und besseres Leben zu führen. Aber wie gesagt, von diesen Dingen ist gerade in den in den meisten Gemeinden seit Jahren nicht mehr die Rede. Aber Gott sei Dank ist es durch diese Broschüre doch in weitere Kreise gekommen, auch wenn es, wie gesagt, in den Gottesdiensten entfallen ist. Ja, wozu sind wir denn eigentlich berufen, wenn man sich diese Frage mal stellt? Wozu sind wir als Christen berufen? Und es ist ganz klar, wir sind zur Heiligkeit berufen, nicht zur Sündhaftigkeit. So sagt es Paulus auch an einer Stelle in seinen Briefen. Ihr seid nicht zur Sündhaftigkeit berufen, sondern zur Heiligkeit. Und er wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Und Heiligkeit heißt, dass wir Anteil bekommen an Gott. Vor allem, dass der, so sagt es Paulus, dass der Heilige Geist in uns wohnen soll, in unserem Innern sein soll. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Und er sagt zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass Gott in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Das heißt, wir sollen das spüren, dass diese Nähe Gottes da ist, dass Gott wirklich in uns wohnt. Und wir sollten das nicht etwa nur annehmen, sondern das sollte eine Wirklichkeit für uns sein. Und in diesem Zusammenhang kommt Paulus dann immer wieder darauf zu sprechen, auf diesen Gegensatz von alter und neuer Mensch. Er sagt, in der Taufe, und der getauft ist, der soll Anteil bekommen am Tode Christi, so wie Christus am Kreuz gestorben ist. Da soll der alte Mensch in ihm sterben und es soll ein neuer Mensch auferstehen, ein neuer Mensch mit Jesus auferstehen zu einem neuen Leben. Und es ist dann auch das, von dem Jesus spricht, wenn er von Wiedergeburt spricht. Diese Stelle, ich halte sie für eine ganz wichtige Stelle im Römerbrief, im 6. Kapitel, ganz am Anfang, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Nicht mehr als die Alten, die der Sünde verhaftet sind, sondern als neue Menschen, die eine neue Weise leben können, die sie vorher nicht konnten. Und er sagt dann auch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Sklaven der Sünde. Das ist diese Fessel des Bösen, wo mein Kollege meint, also von Erlösung brauchen wir ja heute nicht mehr sprechen. Das versteht eh keiner. Natürlich versteht es keiner, weil nie mehr davon die Rede ist, weil das nie mehr erklärt wird. Ich kann mich noch erinnern, wie ich gerade katholisch wurde, dass ich sehr mit anderen Theologen darüber gesprochen habe, wie wichtig genau dieses Kapitel ist, dass wir das begreifen. Ja, auch in der Priesterausbildung ist sehr zu meinem Verwundern das Thema, soweit ich weiß, das Thema Heiligkeit heute kein Thema mehr. Die deutschen Regenten der Priesterseminare, also diese Vereinigung der Regens, die haben vor 2, 3 Jahren, wird es her sein, ein neues Papier veröffentlicht, wo müssen die Schwerpunkte heute der Priesterausbildung sein. Und da ist von allen möglichen Dingen die Rede, von der geistigen Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein und dass der psychologisch, dass er also mit allen Wassern gewaschen ist, von Psychologie was verstehen muss, dass er vom Management was verstehen muss und dass das jetzt in Zukunft ganz besonders wichtig sein wird. Es ist von allem Möglichen die Rede, nur von einem nicht, dass er hingeführt werden soll zur Heiligkeit. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann auch aufgefallen, ich habe es unserem Regens auch geschrieben, dass das Wort Heiliger Geist in diesen Papieren überhaupt nicht die Rede ist. Nur an einer Stelle heißt es mal in Klammern, bekanntlich weht er ja, wo er will. Aber der da weht, wo er will, der wurde nicht einmal mit Namen erwähnt. So ist der Heilige Geist vergessen. Ja, es ist so, ohne der Heilige Geist ist ja der uns heiligen will. Der Heilige Geist ist nicht gegeben, damit man in der Theologie ein bisschen eine zusätzliche Theorie hat, von der man im Übrigen nicht so viel hält. Er ist eine Wirklichkeit und diese Wirklichkeit, von der wird nicht mehr gesprochen und die ist einfach vergessen. es ist ganz notwendig, dass man also den Heiligen Geist aus eigener Erfahrung kennt. Ich erinnere mich an Professor Mühlen, den ich ja seinerzeit noch kennengelernt habe, dieser Theologieprofessor aus Paderborn, der, bevor er in der charismatischen Erneuerung den Heiligen Geist so ganz persönlich erlebt hat, in dieser intensiven Form, in der jeder Christ ihn erleben sollte, hatte er schon mehrere Bücher über den Heiligen Geist geschrieben. Und er hat dann hinterher zu uns gesagt, nachdem er diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist persönlich gemacht hat, hat er seine alten Bücher vorgekramt und mal nachgelesen, stimmt denn das alles, was ich geschrieben habe? Und er hat festgestellt, es war alles korrekt in diesen Büchern. Also er musste nichts ausstreichen oder verbessern oder ergänzen, es stimmte alles. Aber er sagte zu uns, es ist ein riesengroßer Unterschied, über den Heiligen Geist theoretisch nachzudenken oder ihn persönlich zu kennen. Und dieses persönliche Kennen ist ganz entscheidend wichtig. Aber wie gesagt, der Heilige Geist ist weithin vergessen. Und es hat mich gefreut, wir haben ja jetzt in München einen neuen Erzbischof, wie unser Erzbischof Wert drauf legt, dass der Heilige Geist wieder erwähnt wird, dass man ihm bewusst von ihm spricht. Ich hoffe auch, dass er selber mitarbeiten wird, dass also viele den Heiligen Geist auch persönlich kennenlernen. Mir scheint, dieses persönliche Kennenlernen des Heiligen Geistes wäre bei der Priesterausbildung das Allerwichtigste, noch wichtiger als alle Theologie. Was hilft mir die schönste theologische Theorie, wenn ich den Heiligen Geist nicht kenne? Ich denke da immer, Jesus hat, bevor er in den Himmel aufgenommen worden ist, zunächst den Jüngern gesagt, sie sollen in alle Welt hinausgehen und die Botschaft von ihm überall hin verbreiten und die Menschen lehren, was er ihnen gesagt hat. Aber er sagte dann, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben erfüllt seid. Denn hinauslaufen, ohne erfüllt zu sein von oben, ist einfach für die Katz. Und wir machen heute in der Kirche so vieles, wir haben das einfach vergessen, dass der Heilige Geist das Wichtigste ist. Zum Beispiel müsste eine Pfarrgemeinderatssitzung eröffnet werden von rechts wegen mit einem Gebet zum Heiligen Geist, dass man wirklich ihn anruft und weiß, wir sollen jetzt nicht unsere eigenen schönen Pläne entwickeln und vielleicht sogar einen Streit darüber geraten, ja, sollen wir es so machen oder sollen wir es anders machen, sondern sie sollen fragen, Herr, was willst denn du für unsere Pfarrei, was sind denn deine Pläne mit uns? Und wo eben auch dieses Vergessen des Heiligen Geistes ist, das ist im Bereich der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift wird nicht mehr bei vielen Theologen nicht mehr angesehen als eine vom Heiligen Geist eingegebene Schrift, sondern man nimmt sie so, wie wenn es sich um irgendein anderes literarisches Erzeugnis aus der Vergangenheit handelt. So wie man vielleicht ein Papier aus der Antike bespricht oder und schaut, ja, wie ist es denn vielleicht entstanden und was, wer hat denn da dran gearbeitet und was hat denn der sich da dabei gedacht, weil vielleicht könnte man das ein bisschen anders heute interpretieren und so weiter. Man arbeitet mit der Heiligen Schrift, wie wenn sie eben nicht von Gott eingegeben wäre. Das ist auch erstaunlich. Unser Papst hat ja dieses Buch Jesus von Nazareth veröffentlicht. Ein wunderbares Buch voll Heiligen Geist. Und was machen Theologen hier in Deutschland? Muss man immer Deutschland dazu sagen oder deutschsprachiger Raum. Sie fallen über ihn her. Dieser Papst hat ja die neue Wissenschaft, die wir ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren entwickelt haben, die hat er ja versäumt. Der kennt das ja gar nicht, weil er sich eben daran hält und weiß, die Heilige Schrift ist von oben eingegeben und sie ist nicht einfach uns überlassen. Wir können mit ihr machen, was wir wollen. Zum Beispiel meint man heute, da staune ich ja immer wieder drüber, dass man nach 2000 Jahren besser weiß, was die Evangelisten erlebt haben, als wir, die wir heute 2000 Jahre später sind. Wir hätten eine genauere Kenntnis und wir könnten sagen, ja, gut, das ist geschehen und das kann nicht geschehen sein. Die Wunder zum Beispiel können nicht geschehen sein. Die Jungfrauengeburt kann nicht geschehen sein. Die Auferstehung, ja, irgendwie, die Jünger haben sich halt irgendwas eingebildet, aber eigentlich im Sinne, dass er wirklich auferstanden ist und ihnen persönlich erschienen ist, mit ihnen gesprochen hat, mit ihnen gegessen hat. Nein, also sowas kann es nicht gegeben sein. Man sagt das nicht ganz so klar und offen, aber unter sich sind sich die Theologen da leider, leider Gottes weithin einig. Ja, diese Dinge sind nicht historisch, sagt man, das ist legendär, das sind Gemeindebildungen. Und dann sagt man noch dazu, ja, die Evangelisten, die waren alle keine Augenzeugen, behauptet man einfach. Diese Schriften sind lange nach Jesus geschrieben worden. Das wurde erst mündlich tradiert von der einen Generation auf die nächste. Und frühestens hat man vielleicht nach 70 angefangen, was niederzuschreiben und dann 80, 90. Und das sind eben viel, da hat die Gemeinde viel dazu gedichtet. Man nennt es also nicht gerade Gedicht, man nennt es Gemeindebildung. Da hat man also das fortentwickelt und hat Dinge dazugesetzt, die eigentlich nie so passiert sind. Und es waren ja keine Augenzeugen und deswegen wussten die das auch gar nicht. Da staune ich drüber. Ich denke mir, manchmal können solche Theologen die Heilige Schrift nicht gelesen haben, kennen die sie nicht. Da gibt es Stellen, die sind so genau geschildert, dass man sagen muss, das konnte doch nur ein Augenzeuge so genau berichten. Zum Beispiel gibt es dann auch eine Sache im Johannesevangelium, und zwar bei der Kreuzigung. Das ist im 19. Kapitel, wo Johannes schildert, wo es heißt, es war ein großer Sabbat, der Tag, der nächste Tag, nämlich der Ostertag, ein großer Feiertag, und über diesen Feiertag durften die Gekreuzigten nicht am Kreuz hängen. Und weil sie das nicht sollten, gibt man den Auftrag den Soldaten, sie sollen den Gekreuzigten die Beine zerbrechen. Dieses Beinezerbrechen wurde gemacht, weil der Gekreuzigte einen Erstickungstod erlitten hat. Nämlich das Wasser lief in seine Lungen, er kriegte keine Luft mehr. Und um ein bisschen wieder nach Luft schnappen zu können, musste er sich am Kreuz aufrichten. Und wenn er sich aufgerichtet hat, hat er wieder etwas Luft bekommen. Und wenn er aus Schwäche dann wieder zusammengesackt ist, dann fing wieder der Erstickungstod an. Und dieser Todeskampf hat sich ja über Stunden erstreckt. Und damit man das abkürzen konnte, hat man also den Gekreuzigten die Knie zerbrochen, hat dagegen geschlagen, dass die sich nicht mehr aufrichten konnten, und dann waren sie innerhalb einiger Minuten, ja, 10 Minuten oder was, waren sie dann spätestens gestorben. Und an dieser Stelle heißt es, als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war. Und um sicher zu sein, ob er wirklich gestorben ist, haben sie ihm eine Lanze ins Herz gestoßen, und zugleich floss Wasser und Blut heraus. Und dann sagt Johannes, der Evangelist, der ja ein Jünger Jesu war, und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Also eine Bekräftigung, hier ist jemand, der das gesehen hat und der gesehen hat, dass Wasser und Blut herausgekommen ist. Wasser und Blut ist ja das Zeichen, dass der betreffende Mensch schon tot war. Denn sonst, wenn er lebt, käme nur Blut. Aber das Blut hat sich in der Hitze damals in Israel schon zersetzt gehabt. Wasser und Blut floss heraus. Und ähnlich sagt Johannes im ersten Johannesbrief, von dem ich auch überzeugt bin, dass er von dem gleichen Johannes stammt wie das Evangelium. Da sagt er am Eingang, erstes Kapitel, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir geschaut und was unsere Hände betastet haben, das verkünden wir euch. Also wenn da kein Augenzeuge spricht, der Jesus persönlich gekannt hat, dann weiß ich nicht, wie man diese Stelle verstehen will. Er sagt, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände betastet haben, das verkünden wir euch. Und er sagt es übrigens zwei Verse später nochmal. Was wir gehört und gesehen haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Hier wird also ganz deutlich gesagt, hier sind Augenzeugen am Werk. Und interessant ist ja, dass es aus der Frühzeit der Kirche eine ganze Menge Zeugnisse gibt, die davon berichten, wer hinter den Evangelien gestanden ist, wer sie geschrieben hat und wann sie geschrieben worden sind. Nur diese alten Zeugnisse, die werden bezweifelt. Nein, das kann nicht stimmen, das muss anders gewesen sein. Wir Heutige bilden uns ein, wir wissen besser, als was vor 2000 Jahren geschehen ist, und zwar besser als die Leute, die dabei waren. Es ist eine Einbildung, es ist eine Überheblichkeit, da kann man nur staunen. Übrigens, warum man meint, dass die Evangelien also erst lange nach Jesus geschrieben worden sein können, hängt damit zusammen, dass sie bekanntlich Jesus die Zerstörung Jerusalems vorhersagt. Er sagt, wie er den Tempel sieht, da wird kein Stein darauf stehen. Und um Jerusalem wird ein Wall aufgerichtet werden und die Feinde werden dagegen anstoßen und sie werden diese Stadt zu Fall bringen. Und er schildert, dass das ein furchtbares Unglück für Jerusalem sein wird, was da hereinbricht. Und da sagen die heutigen Leute, ja, das konnte Jesus ja nicht wissen. Das konnte ja erst nach dem Tod Jesu, wo das dann geschehen ist, konnte man das reinschreiben und hat diese Sache dann Jesus in den Mund gelegt. Aber aus dem Munde Jesus konnte sowas nicht kommen. Wie ich das erste Mal diese Theorie gehört habe, habe ich mich wirklich an den Kopf gelangt. Denn ich als ganz kleiner, bescheidener Zeitgenosse habe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wiederholt erlebt, dass mir Zukünftiges vorher gezeigt worden ist. Und zwar zum Teil sehr Unangenehmes, was meinen Wünschen überhaupt nicht entsprochen hat, wurde mir gezeigt, dass das kommen würde. Und dann, wenn das schon bei mir möglich ist, dann frage ich mich, der Sohn Gottes soll nicht in der Lage gewesen sein, Zukünftiges vorauszusehen. Er hat sie ja in vieler Hinsicht getan. Aber wie gesagt, all diese Stellen, er sagt, er wiederholt seinen Tod etwa voraus. Aber all diese Stellen, ja, mei, wie wenn er das nicht gesagt hätte, das ist irgendwo alles bedeutungslos. Und das hängt damit zusammen, dass man also meint, Wunder können nicht geschehen sein. Das ist ein Grunddogma heute auch in der Theologie, der viele anhängen, Wunder, nein, Wunder gibt es nicht. Und das ist in meinen Augen eine Folge des katholischen Bildungsmangels. Man hängt da noch an Vorstellungen, die in der Physik vor 100 und 120 Jahren gültig waren, an der sogenannten klassischen Physik. Die hat sich ja damals wirklich eingebildet. Die Naturgesetze gelten so absolut, dass es kein Abweichen davon geben kann. Und das hat man also wirklich fest überzeugt, kann man übrigens aus dieser alten Zeit, ich kenne das von meiner Doktorarbeit her, kann man das noch sehr genau lesen, wie da gestritten worden ist, wobei die katholische Kirche immer noch sagte, nein, nein, was ihr da sagt von der Naturwissenschaft, das stimmt so nicht, und da hat man noch die Wunder verteidigt. Inzwischen ist das also weithin nicht mehr der Fall. Aber es ist interessant, dass die Physiker heute wissen, und ich habe das selber aus dem Mund eines hochrangigen Physikers gehört, dass die Natur so aufgebaut ist, dass Wunder tatsächlich möglich sind. Da sagte man mir, ja, sie sind äußerst unwahrscheinlich und wir wissen nicht, welche Kräfte notwendig sind, aber unmöglich sind sie nicht. Da hat sich Gott sozusagen einen schmalen Spalt aufgelassen, durch den er in die Welt jederzeit hineinwirken kann. Und ich vermute auch, dass das, was in der Evolution für uns ja nach wie vor nicht erklärlich ist, dass hier auch diese Dinge wirksam waren. Und der Hintergrund des Ganzen ist die sogenannte moderne Quantenphysik, weil die Quanten sich eben anders verhalten, als die Materie vom Atom aufwärts sich verhält. Und dass da die strenge Kausalität so gar nicht mehr gibt und nicht mehr möglich ist. Ja, ähnlich ist es übrigens auch noch bei dem Lukas-Evangelium. Der Lukas, das hat man ja auch weit in die Zukunft hineingeschoben, also vielleicht um 80 herum geschrieben und so. Wenn man genau hinschaut, sieht man, Der Lukas hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch diese wunderbare Apostelgeschichte, wo ja das Wunderbare noch und noch drinnen vorkommt. Und er endet damit, dass Paulus nach Rom kommt und dort empfangen wird, aber nicht mit dem Tod des Paulus. Und man behauptet heute, ja, um 80 ist ja Paulus längst tot gewesen, also der Lukas hat es gewusst, er hat es halt nicht berichtet. Aber ich frage mich, wieso kommt Lukas dazu, nicht den Tod Jesu zu berichten, dem Tod von Paulus zu berichten, wenn er darum wusste. Wenn das die Lukas Apostelgeschichte ohne den Tod endet, dann ist es sicher, dass sie vor 64 schon geschrieben war. Und interessant ist eines. Es ist eine Tatsache, die von vielen Theologen heute immer noch bestritten wird. Nämlich, man hat in Qumran in einem der Gefäße, die man gefunden hat, ganz kleine Schnipselchen von Schriften gefunden, wo man nicht wusste, aus welchen Schriften diese kleinen Schnipsel stammen. Und ist hergegangen, hat ja die ganzen alten Schriften, die vor Christus geschrieben worden sind, diese auch Apokryphen des Alten Testamentes, hat man ins Internet gestellt und hat nun versucht, die Stellen zu finden, aus denen solche Schnipselchen stammen. Und bei einem Schnipselchen ist man nicht fündig geworden, obwohl man alles durchprobiert hat. Und dann kam einer auf die Idee und sagte, ja, jetzt probieren wir es doch mal mit dem Neuen Testament, vielleicht finden wir im Neuen Testament, dass das ein Teil aus dem Neuen Testament ist. Und man muss dazu wissen, 70 nach Christus sind diese Gefäße mit den Schriften in der Wüste versteckt worden, am Toten Meer. Und also das kann nur bis dorthin etwas vorhanden gewesen sein. Und dann stellt man, und man sagt ja heute, das Evangelium erst nach 70 überhaupt das erste geschrieben. Markus zum Beispiel vermutet man nach 70. Ja, und dann sieht man tatsächlich, es ist ein Ausschnitt aus Markus gewesen. Und ein kleiner Ausschnitt nur, aber eindeutig nirgendwo anders in dieser Zusammenstellung einen Text zu finden als bei Markus. Man hat sogar genau die Stelle, aus welchem Kapitel diese Stelle stammt. Und das war eine Erschütterung in der Theologie. Ja, und vor allem aus einem Grund, nämlich auch damals gab es in der Heiligen Schrift gewisse Schriftmoden. Es wurde nicht ein Buchstabe immer gleich geschrieben, sondern er wechselte in der Schreibweise. Und dann stellt man fest, diese Stelle aus dem Markus-Evangelium in diesem Schnipselchen, die ist etwa um 50 herum geschrieben, also lange bevor man sonst sagte, dass die Heilige Schrift entstanden ist. Und die ist also dann nach 50 irgendwann nach Qumran gelandet und ist dort in die Höhlen mit eingegangen. Weil ja, ich hatte ja gerade gesagt, man glaubt, dass also Wunder nicht möglich seien. Und das Erstaunliche ist, dass Wunder in der Kirchengeschichte immer gegeben hat bis zum heutigen Tag. Und das ist also keineswegs, und jeder könnte sich überzeugen, der sich überzeugen lassen will, dass es auch heute Wunder gibt. Und ich brauche ja nur an diese vielen Wunder erinnern, die in Lourdes beispielsweise passiert sind. Aber noch erstaunlicher sind ja die Wunder, die bei jeder Heiligsprechung und bei jeder Seligsprechung vorausgesetzt werden. Wenn jemand selig oder heilig gesprochen werden soll, dann wird gewissermaßen auf die Bestätigung von oben gewartet, ob der Himmel ihn bestätigt, indem man den betreffenden Heiligen anruft oder Seligen, der selig gesprochen werden soll, anruft und ihn bittet, dass er bei Gott eintritt. Und wenn das Wunder, um das man gebeten hat, dann tatsächlich eintritt, dann sagt man, aha, er ist wirklich bei Gott, wir können ihn selig oder heilig sprechen. Und Wunder dieser Art sind in einem Buch veröffentlicht worden, und zwar war das ein Pfarrer in Paderborn, ich habe ihn selber kennengelernt, Wilhelm Schamoni. Wunder sind Tatsachen. Dieses Buch ist damals in den 60er oder 70er Jahren in Tausenden von Exemplaren verbreitet worden und ist antiquarisch ohne Schwierigkeiten jederzeit erreichbar. Und der Schamoni hat aus den Heiligsprechungsakten der vergangenen Jahrhunderte nachgewiesen, und es sind alles Aussagen, die von nicht nur einem, sondern von mehreren bezeugt worden sind, eidlich bezeugt worden sind, dass sie tatsächlich passiert sind. Und er zeigt, alle Wunder, die es bei Jesus in der Heiligen Schrift gibt, sind in der Geschichte nicht nur einmal, sondern wiederholt geschehen. Ich habe auch übrigens einen guten Freund, der sagte, er kennt inzwischen mehrere Leute, durch deren Gebet Tote erweckt worden sind. Heute. Und ich kenne solche Berichte auch aus Abessinien mit Totenerweckungen und Ähnlichem. Also, es ist Unsinn zu sagen, Wunder können nicht geschehen. Und wenn eine Theologie darauf aufbaut, dass das nicht möglich ist, dann liegt sie verkehrt. Und schließlich als letzten Punkt noch, was wir auch vergessen haben, was ganz schwer wiegt. Es gibt bei uns in der theologischen Vorstellung den Satan nicht mehr. Es gibt den Bösen nicht mehr. Und ich habe erst kürzlich ans Ordinariat geschrieben, dass man heute sieht, wie der Böse die Kirche zerstört, wie er sie zerreißt, wie er unaufhörlich, vor allem durch die Medien, die Kirche ständig angreift und wie die Menschen wirklich die Kirche verlassen und immer mehr an der Kirche zweifeln und dass der Satan mit dieser Propaganda wirklich vorankommt. Obwohl das geschieht, sagt man, nein, Satan gibt's nicht. Wir kennen ja das berühmte Buch von Professor Haag aus Tübingen, inzwischen ist er im Ruhestand, Abschied vom Teufel. Also Professor Haag hat nachgewiesen, dass es keinen Teufel gibt, also brauchen wir damit nicht mehr rechnen. Eine furchtbare Geschichte. Und dieser Vater der Lüge, von dem wir sagen, ihn gibt's nicht, er belügt uns von hin bis von. Und er belügt auch unsere Regierung, er belügt unsere Öffentlichkeit. Er sagt den Leuten, ja, Kinderkrippen, wenn das einjährige oder sogar noch kleinere Kind in eine Krippe kommt, wo gut ausgebildete Leute da sind, das ist ja viel besser wie bei dieser unausgebildeten Mutter, wenn das Kind also dort groß wird. Und diese Hetze gegen die Kirche kommt meines Erachtens daher. Ich schätze, dass etwa 70-80% der Medien vom Bösen letzten Endes geleitet werden, ohne dass wir es in der Kirche wissen. Und noch ein Punkt, wo sich diese Mächte der Finsternis zeigen, außerdem muss ich sagen, in der Seelsorge, wir haben so viel zu tun. Ich war jetzt gerade wieder in einem Seminar, wo wir solche Berichte gehört haben, wie sehr Menschen heute vom Bösen belastet sind, wie er bis zur Handgreiflichkeit. Gestern sagte mir ein Mann, mit dem ich sprach, er erlebt, dass der Böse ihn manchmal an der Gurgel fasst und ihm die Gurgel zudrückt. Und ähnliche Berichte kenne ich auch von anderen Leuten von früher her. Vor allem auch Frauen haben das berichtet. Nachts, sie wachen auf, der Böse ist an ihrer Gurgel. Ja, was da fehlt heute, ist die Unterscheidung der Geister. Wir müssen, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, weil wir den Heiligen Geist so wenig kennen, kennen wir auch die Unterscheidung der Geister nicht mehr und können das nicht mehr feststellen. Und da komme ich nochmal darauf auch zurück, was ich sagte, Todsünde. Dass man zum Beispiel die Überzeugung war in der Vergangenheit, das uneheliche Zusammenleben sei eine Todsünde. Und was sehen wir heute bei diesen jungen Leuten, die diese Sünde begehen, dass sie die Verbindung zur Kirche einstellen? Ich habe das selbst in der Pfarrei erlebt, dass unser Oberministrant nicht mehr in die Kirche ging, nachdem er mit einer Freundin zusammenlebte. Vorher war er sehr eifrig. Ja, und auch vergessen haben wir, dass die Mächte der Finsternis auch im fremden Religionen am Werk sind und dass sich einlassen mit fremden Religionen, etwa nach Indien fahren zu Gurus und ähnlichen Dingen. Ich kenne da ganz schlimme Berichte, dass ich mir da einhändle, dass ich in die Macht solcher Dämonenfalle. Wir können nur beten, dass unsere Kirche zu der Erkenntnis kommt, wieder erkennt, wie mächtig der Böse ist, vor allem wenn wir ihn unterschätzen oder gar meinen, es gäbe ihn nicht. Und dass wir zum Herrn beten, dass er uns in Deutschland eine Erneuerung im Heiligen Geist schickt, weil wir ohne den Heiligen Geist kann unsere Kirche auf die Dauer nicht leben. Die Gefahr, die zum Beispiel von fremden Religionen ausgeht, sieht man sehr deutlich beim Islam. dass der Islam nicht Gott eingegebene Religion sein kann und den man dem Christentum gleichstellen könnte, sieht man schon daran, dass Mohammed geschrieben hat im Koran, jeder Moslem darf 4 Frauen haben, aber er als der Prophet darf so viele Frauen haben, wie er will. Und davon hat er Gebrauch gemacht. Unter anderem ist ja bekannt, dass er eine 7-Jährige geheiratet hat und unter unseren Vorstellungen wird man heute da von Pädophilie sprechen. Oder auch, dass er den Glauben mit Gewalt verbreiten will. Wenn also Mohammedaner Gewalt ergreifen heute, um ihren Glauben voranzubringen, dann handeln sie gemäß ihrer Schrift. Wenn wir Christen gesündigt haben und auch meinen, mit Gewalt das Christentum weiterzugeben, wir handeln gegen unsere Schrift. Jesus hat es ausdrücklich verboten. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und auch die Scharia, diese Rechtsordnung des Islam, ist eine ganz furchtbare, unmenschliche Sache, wo Menschen die Beine oder die Hände abgehackt werden und Frauen gesteinigt werden, wenn man meint, sie wären untreu geworden, was gar nicht sein muss. Schon allein die Tatsache, dass eine Frau vergewaltigt wird, ist eine Sünde, denn sie darf nur in männlicher Bekleidung auf die Straße und dann kann sie auch nicht vergewaltigt werden. Also, dass da Gott nicht am Werk wird, ist so eindeutig. Und nur ein Blinder, der die Unterscheidung der Geister nicht hat, der meint, ach, das ist alles auch eine Religion, so wie das Christentum auch. Musik.